Dup da 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 dup da 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 dup da 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 da.
Leute, ihr hört's. Wir sind wieder am Start. Was geht? Mein Name ist Timon Zulemenke. Gegenüber von mir digital sitzt Dominik Eberle in Berlin im Broman Sports Headquarter. Und wir sind wieder bereit für ein bisschen College Football. Dominik, wie geht's dir?
Ah, Hansi, das Leben ist so schön bei dir. Du bist nie im Büro, Mann. Das ist so crazy.
Jede Folge sagst du das Gleiche.
Ich sehe den Typen niemals. Das ist so crazy.
Genau.
Da lebt er auf dem besten Gehalt bei Bromance. Er hat zwei Wohnungen. Er kann hin und her pendeln ohne Ende. Er hat die Bahnkarte 100 sogar auch noch. Der Hansi, Alter.
Die nehme ich.
Das ist crazy, was für ein Leben du führst. Ah, Mann.
Ich glaube, du kannst dich auch nicht beschweren, außer über deinen Carson Backtake von letzter Woche.
Oh, ey, dazu kommen wir noch. College Football dieses Jahr ist so weird, genauso wie die NFL.
Ist wirklich so, ne?
Es fühlt sich so an wie noch nie zuvor, weil du hast solche Teams, die sich jetzt gerade erst oben etablieren. Und da springe ich mal direkt rein.
Lass uns reingehen.
Du hast drei Teams, die gesamte Saison lang gut gespielt haben, wo man sagen muss, weißt du was? Ja, das sind die drei Teams, die kannst du 100% in den Playoffs jetzt gerade sehen. Die haben wirklich alles, das man haben will. Und dann alles andere ist quasi, ja okay, die können mal gut sein, die können mal schlecht sein. Weil die einzigen drei, die es für mich gerade gibt, sind Ohio State, Indiana und sage und schreibe Alabama. Und wir kommen noch zu, warum Alabama da drin ist. Aber das sind für mich die drei einzigen Teams gerade, wo ich sagen muss, ja, die sind 100% genau, was wir davon erwartet haben. Und Alabama hat trotzdem einen Loss zu Florida State gehabt, was krass ist eigentlich in dieser Saison.
Ja, gehe ich mit dir mit. Also bisher diese Saison, aber guck mal, ich finde, das macht es ja auch geil, weißt du? Weil bisher College Football war für mich persönlich noch nie so entertaining, weil es so unvorhersehbar ist, was jede Woche passiert, ist doch einfach geil. Also besser geht's ja nicht. Du hast so viele komische Upsets, wo du dir echt danach denkst, das hätte kein Mensch gedacht. So, und wir gehen gleich noch auf die einzelnen Scores ein, wir gehen noch, reden noch über Carson Beck, bestes Beispiel. Letzte Woche denken wir, der Typ ist brutal. Und auf einmal legt er das größte Ei, was du legen kannst. So. Und das ist,
ich glaube, es war ein bisschen größer als nur ein Ei.
Das war wahrscheinlich größer als nur ein Ei. Also, deswegen, wir gehen gleich rein, aber das ist so geil, diese Saison. Ne? Und wir reden ja nach den einzelnen Games noch über das AP-Ranking. Und da muss ich echt sagen, freue ich mich über zwei Schulen ganz besonders. Und das muss schon mal als kleiner Teaser für nachher. Da gehen wir gleich drauf ein. Aber wir haben erstmal News, Dominik. Das haben wir schon fast jetzt vergessen. Bevor wir irgendwas machen, bevor wir in den Recap starten. Was sind News? Wir haben so anderthalb Coaching-News. Würde ich es mal betiteln. Was sind die News?
Ja, also jetzt hat gar nicht überraschend. Billy Napier, der Head Coach von den Florida Gators, wurde gefeuert. Obwohl sie gewonnen haben, haben sie sich jetzt entschieden, ihn gehen zu lassen, einfach weil sie keine Direktion mehr gesehen haben, mit wo es hingehen soll bei den Gators. Lagway ist jetzt nicht mehr dieser Top-Prospect, den man dachte. Ja, er ist ein junger Spieler, macht gerade einige Fehler. Aber Florida ist eigentlich so ein Team, das man immer als Powerhouse bezeichnet. Und auf einmal ist es eher so wie eine Lachnummer draus geworden. Und jetzt hat sich Florida natürlich entschieden, weißt du was, wir lassen ihn jetzt gehen. Wir brauchen irgendeinen Neustart. Wir wollen jetzt halt damit schon anfangen. Und vor allem, weil ich habe das Gefühl, dass nach dem Firing von Coach Franklin Florida sich gedacht hat, wir haben jetzt halt Coach Napier. Aber Coach Franklin ist available, wir haben mehr als genügend Geld und er ist jemand, der genau in so eine Rolle reingehen könnte und so ein Programm umdrehen könnte und wieder zu einem Powerhouse macht. Also ich könnte da wirklich diesen perfekten Fit sehen, dass Coach Franklin jetzt da reinkommen kann und direkt mit Florida dann anfängt zu rekrutieren und dies und das und dort und dass das dann schon sehr positiv in die nächste Saison gehen könnte.
Ein guter Punkt. Denkst du, vielleicht da nochmal direkt reingehend, denkst du, dass Franklin eher einen College nimmt, schon was jetzt, wie du jetzt gerade sagst, in der Saison ist, weil er den Vorteil sieht, dass er schon anfangen kann, für nächste Saison sein Team zu formen? oder macht es für ihn mehr Sinn zu warten, um zu gucken, welche Coaching-Spots noch offen werden? Weißt du, also was denkst du, ist strategisch schlauer, wenn man jetzt Franklin ist?
Also jetzt gerade, du hast ein paar Openings, wo du dir denkst, okay, da könnte ich eventuell hin. Natürlich ist es ein Domino-Effekt, weil jetzt mit dem Penn State-Opening könnte ein Coach, der vielleicht an einer kleineren Schule ist oder auch schon an einer größeren, der aber sagt, ich will diesen Jump noch einmal größer machen, könntest du es auch haben, dass jetzt zum Beispiel, sagen wir mal Domino-Effekt, Lane Kiffin geht zu Penn State. Jetzt auf einmal ist Ole Miss offen. Ah, okay, jetzt könnte Coach Franklin zu Ole Miss gehen. Oder man weiß ja echt nie, in welche Richtung. Florida State, können wir auch direkt drüber reden. Coach Norvell, jetzt haben sie ihn gerade so ein gebackt und haben gesagt, wir stehen hinter dir bis zum Ende der Saison und dann werden wir es nochmal evaluieren und schauen, in welche Direktion wir gehen. Und dann, wenn Coach Franklin jetzt sagt, ah, weißt du was, Florida State finde ich die bessere Lage anstatt Florida, dann kann er auch darauf noch warten. Aber im Sinne von rekrutieren, wie kann er sein bestes Team für nächstes Jahr schon aufbauen, dann wäre es schon ein Team, wo jetzt der Coach gerade fehlen würde. Und ich sehe da halt sehr, sehr heiß, wie Coach Franklin dann rüber zu Florida geht.
Ja, Florida ist jetzt auch nicht der schlimmste Ort, wenn man jetzt Coach ist. Schön, schön in der Sonne. Gibt auf jeden Fall schlechtere und kältere Orte. Und wir hatten noch eine News, kommt auch aus Florida, Florida State. Coach Norvell, die Entscheidung, ob er bleibt oder geht, wird erst nach der Saison getroffen. Das sind die News. Dominik, gute Entscheidung oder schlechte Entscheidung? Hättest du ihn schon gefeuert?
Also ganz ehrlich, ja. Wenn ich jetzt Florida State wäre, hätte ich ihn gefeuert, vor allem, weil ich weiß, dass Coach Franklin jetzt auf dem Markt ist. Ich hätte gar nicht rumgefackelt. Ich hätte einfach gesagt, weißt du was, vor 2 Jahren ging es einmal gut und die letzten 2 Jahre sind wirklich lächerlich. Also wenn du Florida State bist und du wirklich die Lachnummer von College Football gerade wirst, weil wie kann es sein, dass du wirklich einen Spot raus warst aus der National Championship, also halt in den Playoffs, und dann gehst du in der nächsten Saison 3-9, diese Saison könnte es auch wieder 3-9 werden, was irre wäre, aber ich sehe das halt nicht nachvollziehbar, wie man dann sagt, dass Coach Norvell weiterhin da bleiben sollte.
Ja, also ich bin beide, ich finde es auch verrückt, gerade weil, wie du schon sagst, du Coaches hast, die jetzt schon da sind, die dein Programm direkt besser machen könnten. Aber das wurde das. Die haben natürlich bestimmt ihre Gründe, strategisches Denken dahinter, also irgendwie wird schon das für die Sinn machen intern. Wir wissen ja auch nicht alles an Informationen, muss man auch mal dazu sagen, ne? Es ist ja nur das, was öffentlich ist, wissen wir ja auch. Deswegen, also mal gucken, was da weiter passiert. Aber das waren sogar schon die News. Wir hatten jetzt so einen kurzen Turnaround, ich wollte schon Short Turnaround sagen, von jetzt Freitag, von der letzten Folge, weil wir einmal ein bisschen verspätet aufgenommen haben, zu jetzt heute. Heißt, wir hatten nicht so viel News, aber wir haben umso mehr Football, was gespielt wurde. In welches Spiel müssen wir direkt rein? Ich weiß schon eigentlich, in welches Spiel wir reingehen müssen. Es lacht mich gerade schon an.
Wir fangen am Freitag an. Wir fangen schon direkt mit dem größten Upset des Wochenende an. Du hast es schon angedeutet mit, wir haben letzte Woche so hoch über ihn geredet und dann wirft er 4 absolute Eier und verliert das Spiel zu Hause gegen Louisville. Und ich habe das ja schon mal erwähnt. Miami, die müssen das einfach nur überbrücken, die haben einen leichten Schedule, die sind schon im Finale quasi, könnten es so leicht reinschaffen und dann legen die so ein Ei. Ja, Louisville ist ein gutes Team, die jetzt 2-1 in der ACC stehen. Yep. Aber Carson Beck schmeißt 4 Interceptions, Digga.
Ja, das ist. Und du musst mal auf andere Stats gucken. Was ich auch krass fand: 9 Penalties für 67 Yards. Das ist hart. Dann hast du ja insgesamt 4 Turnover, die haben wir schon angesprochen. Und du bist 5 von 12, also du bist unter 50% bei deinen Third Downs. Ich meine, Louisville war auch 5 von 14. Aber von Miamis Offense, bei der man das ja nicht gewohnt war, weil eigentlich ist die Offense ja das, was Miami stark gemacht hat. Die hat ja gar nicht geklickt. Also, was war da los?
Ja, also Malachi Toney hat trotzdem ein gutes Spiel gehabt, 135 Yards. Aber halt, diese Interceptions kamen zu kritischen Zeitpunkten, wo du sie einfach nicht haben darfst. Und da muss man halt schon sagen, weißt du was, das kannst du nicht nachvollziehen, vor allem in der zweiten Halbzeit, dass Carson Beck da schon an der Louisville 31 ist, mit der Chance, irgendwie in Overtime zu gehen oder vielleicht das Spiel zu gewinnen. Und dann schmeißt er seine vierte Interception. Ja, weil es ein Miscommunication war und weil der Beck seine Flat-Route nicht so gerannt ist. Und dann schmeißt ihn Beck ja natürlich auch direkt vor den Bus nach dem Spiel. Und da dachte ich mir auch, boah, scheiße, Mann, das darfst du eigentlich gar nicht machen.
Ja, und ey, ich hab, was mir auch noch gerade aufgefallen ist, 63 Rushing Yards nur für Miami ist auch hart.
Ja, die konnten am Boden auch überhaupt gar nichts
machen. Ich wollte gerade sagen, das war ja auch nicht unbedingt eine Hilfe. Also, krasses Spiel für Miami. Die waren ja 2 ranked, für alle, die das nicht auf dem Schirm hatten. Miami war ja 2 ranked hinter Ohio State. Heißt, jetzt sind sie natürlich hart gefallen im AP-Ranking. Wir gehen nach den ganzen Recaps nochmal auf das AP-Ranking ein, wie wir es ja immer machen. Aber ey, krasser Sieg für Louisville. Man muss ja Louisville auch so ein bisschen Blumen geben für diesen Sieg.
Ja, ja. Man musste schon sagen, Louisville hat die Woche zuvor bei Virginia oder hat gegen Virginia ganz knapp verloren. Da hätten sie auch fast ein Upset geschafft. Aber jetzt schaffen sie das große Upset gegen das Number 2-Ranked Miami-Team und durchwühlen hier die AP-Rankings nochmal ganz irre. Miami ist auf Nummer 9 gefallen. Also so weit runter sind die nicht gefallen, wie ich es vermutet hätte, weil sie jetzt gegen ein unranked Team verloren haben.
Gut, aber Louisville muss man dazu sagen, wir haben ja auch schon oft darüber geredet, gegen wen verlierst du, kommt es ja auch drauf an. Und Louisville war ja vorher auch kein schlechtes Team, hast du ja gerade auch schon gesagt. Also wir sind jetzt 5-1, 2-1 in der ACC. Also es ist ja nicht, als wenn du jetzt gegen, keine Ahnung, irgendein College verloren hast, was jetzt vorher 1-5 stand. Weißt du, wie ich meine?
Ja, Wyoming zum Beispiel.
Wyoming ist nicht 1-5. Du weißt genau.
Aber wir haben trotzdem verloren am Wochenende.
Ja, trotzdem sind wir nicht 1-5, entspann dich. Alles okay, alles okay. Wyoming kommt noch, die Zeit kommt wieder. Irgendwann haben wir unseren nächsten Josh Allen. Kommt noch.
Ja. Aber ja, dann gehen wir direkt ins nächste Upset, weil Matt Rhule wird gerade überall begehrt und überall wird es angesprochen, dass er vielleicht rübergeht. Und wir haben es ein bisschen geleakt und geteasert, dass er vielleicht die Augen irgendwo anders hat und direkt verliert er gegen Minnesota. Und man denkt sich dann auch direkt immer, oh Mann, jetzt wurde dieses ganze Drama zu groß, alle Augen wurden auf dich gemacht und jetzt verliert dein Team das erste Spiel, nachdem diese Gerüchte rauskommen. Das ist auch immer böse und die verlieren 24-6 gegen Minnesota. War auch so ein Ding, wo Dylan Raiola einfach nicht gut ausgeschaut hat.
Ja, Dylan Raiola hat nicht ausgeschaut wie Patrick Mahomes, sondern eher wie Jackson Mahomes.
Alter Schwede.
Wow.
Das ist krass, das ist eine harte Aussage.
Ey, er ist derjenige, der sagt, oder nicht sagt, aber der aussieht wie Patrick Mahomes, der zelebriert wie jetzt Patrick Mahomes, aber in dem Spiel hat er nicht gespielt wie Patrick Mahomes. Also, muss man schon sagen, wir gucken uns nur die Fakten an, aber was er geliefert hat, war einfach nicht genug. Du machst 6 Punkte?
Ja, vor allem in einem Big Ten-Spiel, da musst du mehr punkten. Da musst du mehr zeigen, auswärts bei Minnesota. Aber da war es halt einfach gar nicht. Defensiv konnten sie Taylor nicht stoppen und die Offensive Line konnte auch gar nichts machen für Raiola. Es war ja fast wie der Super Bowl von den Chiefs, wo Mahomes nur die ganze Zeit gejagt wurde. Raiola hatte 9 Sacks kassiert in diesem Spiel.
Ja, das ist crazy. Aber ey, da auch wieder, ähnlich wie Miami Louisville, du musst halt hier auch Minnesota die Blumen geben, weil du musst erstmal 24 Punkte machen, du musst den Nebraska erstmal zu 6 Punkten halten und das über das ganze Spiel so stabil durchziehen. Und du musst überlegen, okay, erstes Quarter 3-0 für die Cornhuskers, aber danach 7 Punkte Minnesota, zweites Quarter, 7 Punkte Minnesota, drittes Quarter, 10 Punkte Minnesota, viertes Quarter. Also du hast ja wirklich ein Team gehabt, was wirklich konstant auf das Scoreboard drangekommen ist und auch konstant Nebraska daran gehindert hat, nicht aufs Scoreboard zu kommen. Also, weißt du, das musst du ja erstmal machen. Deswegen, also
ja, Minnesota. Die haben es solide gespielt. In der zweiten Halbzeit einfach ja, ganz eiskalt gewonnen, Shutout gepitcht. Und das war wichtig. Aber dann gehe ich mit dem Übergang zum nächsten Shutout. Und ja, Ohio State. Hey, die Fans, die müssen keine Krise kriegen. Die beste Defensive im College Football. Mit einem Shutout gegen Wisconsin. auswärts bei Wisconsin. Ja, und diese Ohio State Defensive, ich müsste den Durchschnitt nochmal nachschauen, aber die haben in dieser Saison bislang nur 41 Punkte kassiert in der gesamten Saison.
Das ist krass.
Dicker, 41 Punkte in der gesamten Saison kassiert.
Manche lassen das in der Halbzeit zu.
Wir sind 8 Spiele schon, oder wir sind 8 Wochen schon im College Football drin. Und die haben das defensiv, seitdem Matt Patricia jetzt auch da ist und Ryan Day die Playcalls übernommen hat, ist es einfach geisteskrank. Und jetzt auf der offensiven Seite muss man sagen, das haben wir ja fast schon prophezeit, dass Julian Sain als Redshirt Freshman Quarterback erstmal ein bisschen ins Rollen kommen muss, seine Flügel bekommen muss, seine Buckeyes, vielleicht kann man so sagen, bekommen muss. Und das hat er jetzt mehr als getan. Er war 36 von 42 in diesem Spiel für 393 Yards und 4 Touchdowns.
Ja, das ist krass.
Also er spielt für mich sich in eine sehr, sehr ernste Heisman-Rolle rein.
Und guck mal, wir haben gerade über Minnesota geredet. Minnesota hat noch vor 2 Wochen 42-3 gegen Ohio State verloren. Das kommt mir gerade erst wieder. Also, guck mal, Ohio State hat 2 Mal schon zu 0 gespielt, gegen Wisconsin und gegen Grambling in Woche 2. Gut, das ist jetzt nicht unbedingt, was man so hochpreisen sollte. Aber dann Minnesota zu 3 Punkten gehalten, Washington zu 6 Punkten gehalten, Ohio zu 9 Punkten gehalten, Texas zu 7 Punkten gehalten. So, die meisten Punkte, die sie zugelassen haben, waren gegen Illinois letzte Woche und die waren ranked.
Ich sag dir, dieses Ohio State Buckeye-Team ist auf einem ganz anderen Level. Einfach, du hast so jemanden wie Caleb Downs, der einfach der allerbeste Spieler in der Defensive ist. Gefühlt jeder Defensive Liner wie Caden Curry und Co., die kochen wie ein Steph Curry. Und dann hast du für mich einen Receiver, der Nummer 2 Receiver ist bei Ohio State, aber in jedem anderen Team, und es ist egal wo, ist er der Nummer 1 Receiver und das ist Carnell Tate. 6 Catches, 111 Yards, 2 Touchdowns, einer von denen in Double Coverage, wo er einfach höher springt als beide anderen. Das war absolut irre. Und das ist der Luxus von Ohio State momentan, dass die wirklich alles haben und du kannst nicht mal eine Schwäche finden.
Ja,
bei denen gerade.
Ich hab's gerade recherchiert bekommen. Die Points Against im Durchschnitt, also die durchschnittlich zugelassenen Punkte von Ohio State sind 5,9 pro Game. Das ist erster in der NCAA.
Digga, das sind nicht mal 2 Field Goals, die du zulässt.
Nicht mal 2 Field Goals pro Spiel. Das ist so krass. Das ist schon. Und dann hast du eine Offense. Keine Ahnung, warte, kann ich das ja auch nachgucken? Warte mal. Die Offense macht ja, keine Ahnung, wie viele Punkte im Durchschnitt. Warte mal. Points. Guck mal hier.
Die Offense ist auch eine heiße Maschine.
Lass mich gucken. Krass, die meisten Punkte pro Spiel macht einfach North Texas Mean Green, ey.
Ja, Digga, Mastermaker ist unreal.
Das fällt mir gerade erst auf, dass sie einfach also Number One sind, was Punkte pro Spiel Scoring angeht. Aber an Nummer 2 sind die Oregon Ducks, by the way.
Ja, die Ducks hatten ein paar Blowouts.
Ja, Ohio State, guck mal, Ohio State lässt pro Spiel 5,9 zu und macht selbst pro Spiel 36,4 Punkte.
Das ist irre. Das
ist so krass. Das ist so krass. Überleg mal, das ist einfach ein Unterschied von 28 Punkten pro Game. Also die gewinnen im Durchschnitt mit 4 Touchdowns Abstand pro Spiel.
Ja, Ohio State ist einfach eine ganz andere Maschine.
Anderes Biest.
Ja, dann, ey, geh ich ganz kurz rein. Cignetti und Mendoza, unser schöner Fernando. Wieder mit 4 Touchdowns, hat genauso viele Touchdowns geworfen wie Incompletions in diesem Spiel. Schlägt Michigan State 38-13 und Indiana ist jetzt Number 2 ranked.
Guck mal, das ist,
mehr
das
als
ist,
verdient.
Ich wollte gerade sagen, das ist eins der beiden Teams, was ich eben in der Einleitung gesagt habe, für die ich mich freue. Indiana und Vanderbilt. Vanderbilt jetzt Top 10 Ranking, wir gehen gleich noch näher drauf ein. Indiana jetzt an 2. Das sind beide Schulen. Und beide Schulen finde ich einfach geil von deren Storyline. Weil beide vor 4, 5, 6 Jahren, ich will nicht sagen nichts waren, aber halt auf gar keinen Fall da waren, wo sie jetzt sind. Und du hast dich einfach kontinuierlich hoch, ja, wie soll ich sagen, nicht hochgearbeitet schon auch, aber hochgespielt, sag ich mal, dass du konstant performt hast und jetzt einfach beide Schulen Top 10 ranked sind. Indiana ist 2 gerankt hinter Ohio State. Das ist so geil. Ja,
das ist krass.
Ich finde das so eine Coach, geile Storyline.
Coach Cignetti hat da absolut alles richtig gemacht und er ist weiterhin einfach so jemand, der authentisch rüberkommt. Seine Spieler wollen für ihn spielen. Und Indiana, wer hätte gedacht vor der Saison, dass ein Playoff-Team vom letzten Jahr als Underdog in eine Saison geht, weil alle wieder geglaubt haben, ah, das war so eine Cinderella-Geschichte. Mhm. Und Indy hat es mehr als verdient. Und der ganze Staat Indiana, also die Hoosiers und natürlich die schönen Colts, sind beide richtig heiß momentan, ja, in diesem Staat.
Was in diesem Bundesstaat abgeht, versteht kein Mensch. Also.
Was? Ey, das ist der Caitlin Clark-Effekt, so sage ich's.
Ja, genau. Genau wegen ihr ist es so. Wahrscheinlich.
Nee, ist so. Du kannst nicht gegen argumentieren. Causation does not mean correlation. Aber Caitlin Clark kommt rüber und auf einmal sind alle Indiana Sports Teams besser.
Ja, wahrscheinlich nichts daran.
Guck, die Pacers waren im Finale. Indiana jetzt back-to-back undefeated seasons vielleicht. Die Colts gewinnen den Super Bowl. Und am Ende ist es wegen Caitlin Clark.
Ja, genau.
Sie hat den Jordan-Effekt.
So ein Bullshit. Alright, guck mal, was haben wir noch hier rumliegen? Wer hat noch gespielt? Wir müssen reden über.
Ey,
ich bin schon nächste Woche.
Wir hatten ein enges Spiel zwischen A&M und Arkansas. Das hätte keiner gesehen, aber A&M hat es am Ende noch geschafft.
Auch krasses
Game. Die haben 45-42 gewonnen, aber ein absolut geiles Spiel. Es war hin und her. Es war einfach wunderschön anzuschauen. Und am Ende wieder traurig, weil Lane Kiffin die kürzere Stange gezogen hat gegen seinen ehemaligen Bestfreund, als er bei Alabama war. Genauso wie Kirby Smart. Verlieren Ole Miss gegen Georgia mit 43-35 und Gunnar Stockton, der Quarterback von Georgia, war einfach nur nahezu perfekt in diesem Spiel.
Ja, Mann. 26 von 31, 4 Passing Touchdowns, 289 Passing Yards. Schon brutal. Aber was ich am krassesten finde, wenn man sich den Boxscore mal anschaut bei diesem Game, du hast in jedem Quarter wurden Punkte erzielt von Georgia und von den Rebels. So, beide haben immer wieder da Touchdown, hier Touchdown. Aber letztes Quarter, guck dir das mal an. Georgia hat es geschafft, die Ole Miss Rebels zu 0 Punkten zu halten und selbst 17 Punkte zu machen. So, also ganz am Ende war Georgia einfach dann Klatsch. So, die haben auf beiden Phasen, Defense und dann auch Offense, es geschafft, ihr Spiel durchzuziehen. Und so das Spiel einfach dann gewonnen. Also das war einfach das vierte Quarter, was entschieden hat. Ich meine, wir haben jetzt seit dieser Woche Broncos Giants erfahren, was man im vierten Quarter alles so machen kann. Aber 17 Punkte sind auch schon ein Wort. Also 17-0 ist crazy.
An einem Quarter. Ey, aber das ist Ole Miss. Weißt du, wer der Quarterback von Ole Miss letztes Jahr war? Jackson Dart. Die konnten es nicht finishen.
Ja.
Ey, aber okay, das ist jetzt kein Hate gegen den jungen Mann. Aber das hat mich sehr erinnert als letztes Jahr, wo Ole Miss eine Chance hatte, in die Playoffs zu kommen. Und Jackson Dart hatte innerhalb einer Minute 3 Interceptions geworfen. Natürlich haben nur 2 davon gegolten. Aber dass Jackson in so einem Spiel gegen Denver eine bodenlose Interception schmeißt, die dann zu dem Sieg indirekt führt.
Warte. Aber wenn du da jetzt reingehst, Jackson Dart war ganz am Ende nicht dafür schuld, dass die Giants verloren haben. Du kannst
nicht
gegen
eine
fucking Offense, die... Und ich bin ja Denver Broncos Fan, aber du kannst nicht gegen eine Offense, die erstes bis drittes Quarter keinen einzigen fucking Punkt macht, 33 Punkte zulassen in einem Quarter.
Nee, also das darf nicht passieren. Das ist die
stoppst du sie ein einziges Mal und du hast gewonnen.
Ja, aber ich
und
sag's
der Kicker
halt nur,
misst 2 extra Punkte.
Ja, ich sag's ja nur. Am Ende ein Patrick Mahomes, ein Josh Allen, wer auch immer, der sagt dann, anstatt diese Interception zu werfen und noch mehr Momentum dem anderen Team zu geben,
ja, klar,
lässt du es, holst du vielleicht einen First Down und das Spiel ist vorbei.
Ja, oder du wirfst ihn halt einfach dann weg, wenn du nichts hast, so, und puntest dann halt. Aber,
ja,
ne,
aber
so, und machst denen das halt einfach schwerer, weil die nicht an der eigenen 30 anfangen. Die haben ja gefühlt dann durch die Interception, das war ja Stronard, war das, glaube ich, der Linebacker von den Denver Broncos. So, dann bist du an der 30. Und die hätten, wenn die gepuntet hätten, wären die an der Denver Broncos 20 gewesen, vielleicht 30. So.
Ja.
Allein schon das. Egal, wir gehen nicht in die NFL. Wir schweifen irgendwie jedes Wochenende. Jedes Wochenende sag ich schon.
Wir machen kleine NFL.
Schweifen immer so ein bisschen ab. Aber zurück zu Braves gegen die Bulldogs. Absurdes Spiel, aber vieles Quarter Magic von den Georgia Bulldogs. Jetzt natürlich wieder.
Ja, defensiv waren die übelst solide. Und man muss halt einfach sagen, der absolute Unterschied war im vierten Quarter. Ole Miss kriegt den Ball dreimal im vierten Quarter. Alle drei bei Führung von Georgia, alle drei mit der Chance, entweder die Führung auszubauen. Mhm. Also erstens hat Georgia verkürzt mit einem Touchdown auf 35-33. Dann 3 and out. Dann Georgia Touchdown, dann 40-35. 3 and out. Und wenn du halt nicht mehr antworten kannst, Georgia macht dann nochmal ein Field Goal, dann steht es 35-43. Und dann hast du nur 5 Spielzüge und das Spiel ist vorbei. Oh, Ole Miss hat sich da schon schwer getan. Und jetzt ist die SEC wieder weit offen, weil gefühlt haben alle Teams gegenseitig irgendwie einen Tiebreaker und stehen alle so ähnlich.
Das kommt, also wenn das so weitergeht, kommt es auf die letzten 1-2 Wochen an, wer da irgendwo oben steht. Also,
ja.
Das ist absurd gerade. Also, das ist ja das, was ich auch eingangs schon dann gesagt habe. Diese Saison ist so krass, weil du hast wirklich bis Ende der Saison, sag ich mal, die letzten 2-3 Wochen, da sind wirklich dann die wichtigsten Wochen, wo jeder irgendwie einen Spot in den Playoffs bekommen kann, aber jeder ihn auch wieder verlieren kann.
Ja.
Und allein letztes Jahr jetzt mit diesen 12 Teams, die in die Playoffs kommen, du hattest ja schon, sag ich mal, von diesen 12 so, weiß nicht, 6, 7, 8 Teams, wo du sagst, okay, die sind schon safe. So 2 Wochen vor Ende der Regular Season. Und jetzt hast du ja, wo du sagst, shit, gefühlt kann jeder, ich klammer mal jetzt Ohio State zum Beispiel aus, aber fast jeder kann seinen Spot in den Playoffs verlieren, wenn du jetzt noch irgendwie ein Ei legst. So.
Ja, 100%.
Das ist so geil, ne? Das macht so spannend am Ende. Das ist brutal.
Aber weißt du, wer ein Ei gelegt hat und ich weiß nicht, wie die immer noch ranked sind, muss ich mal ganz ehrlich sagen.
LSU?
Die sind nach Vandy gegangen, genau. Nee, ich bin bei dir.
Bist du bei dir? Ja, gut. Ich wollte auf LSU, ja.
Ja, ich bin komplett bei dir. Das LSU, ja, die haben Clemson geschlagen, aber Clemson ist dieses Jahr auch nichts. Und dann hast du halt, wir haben Florida und South Carolina geschlagen. Ja, trotzdem nichts. Louisiana Tech und Southeastern Louisiana. Das sind alles keine guten Wins jetzt gerade. Und gegen die zwei Ranked-Teams, die sie schon gespielt haben, haben sie beide verloren. Und jetzt hast du noch mal 2 Spiele danach, wo du denken musst, wow, die LSU-Saison könnte jetzt nächste Woche schon vorbei sein und vielleicht auch das Ende von Coach Brian Kelly bei LSU. Also, ich will da nicht zu weit hindeuten, aber
boah, das wär auch
das Manöver oder der Steuer von diesem Schiff kann man vielleicht schon bald übergeben.
Jetzt mal, guck mal, es ist ein Hot Take. Aber ganz ehrlich, was wäre Vanderbilt ohne Diego Pavia?
Ja, Digga, hat die Heisman Post am Ende gemacht. Er war der Top-Spieler.
Heisman Post, ganz ehrlich, sollte er nicht auch langsam mal oben dabei sein?
Ja, 100%.
Wenn man über die Heisman redet, weil ganz ehrlich, guckt ihm an, was er gegen LSU gemacht hat. LSU war 10 ranked in diesem Spiel, als sie reingekommen sind. 10 ranked. Vanderbilt war 17 ranked. Ist jetzt nicht das größte Upset, aber ist auf jeden Fall ein Upset. Du hast Diego Pavia, 160 Passing Yards, 14 von 22, ein Passing Touchdown. Und auf dem Boden 86 Rushing Yards, 17 Carries. Das ist mehr gelaufen, als er Completions hatte, sag ich mal. 2 Rushing Touchdowns. Und wozu hat es dann geführt? Guck dir mal die Time of Possession an. Fast 37 Minuten Time of Possession von 60 Minuten für Vanderbilt. Gegen LSU.
Ja, das Digga, ist crazy. Vandy hat da einfach komplett dominiert, die Zeit runtergelaufen lassen und alles richtig gemacht im Spiel. Ja. Die waren so überlegen und man muss dann halt immer so fragen, ja, vielleicht ist es ein Fehler, dass Coach Kelly jetzt eine Nuss vertraut hat, dass die da hier als Quarterback auftreten kann. Und man muss sagen, der Trend dieses Jahr von Quarterbacks im College Football ist, jeder versaut sich irgendwie seinen Draftstock.
Ja, aber gefühlt jeder. Also jeder, der nächstes Jahr in den NFL-Draft geht, geht gerade nach unten. Also trendet irgendwie ab, also runter. Ich wollte irgendwie abseits sagen, macht keinen Sinn, aber runter.
Ey, aber stell dir vor, Diego Pavia gewinnt irgendwie die Heisman und ist dann ein First-Round-Pick.
Über einfach so Back oder irgendwie Nussmeier oder so. Einfach ja? Diego Pavia ist einfach, weiß nicht, Top 15.
Das wäre crazy. Aber dann gehen wir zum nächsten. Und ich habe es gesagt, solange Sam Leavitt spielt, ist ASU immer ein ganz anderes Team. Und jetzt haben sie es geschafft, gegen Number 7 Ranked Texas Tech zu gewinnen. Weil es wie immer das Gleiche ist bei Arizona State. Wenn Sam Leavitt und Tyson spielen und zusammen sich so aufbauen können, dann ist es eine ganz, ganz andere Geschichte. Das haben sie getan. Tyson, 10 Catches, 105 Yards und Tutty und den Upset-Sieg gegen Texas Tech. Und das verwirrt natürlich alles wieder, weil es ist die Big 12 auch komplett gemischt und du hast keinerlei Favorit momentan, wo du sagen musst, okay, das ist deren Konferenz zu verlieren.
Ja, safe. Ich habe auch noch ein anderes Spiel gerade, was ich auch crazy finde. Lass uns nur mal kurz über Penn State reden.
Oh, Digga, dass die jetzt schon wieder verloren haben.
Ein Punkt gegen Iowa Hawkeyes, gegen die Iowa Hawkeyes verloren und stehen jetzt einfach 3-4 und 0-4 in der Big Ten.
Ja, Digga.
Wie?
Saison ist vorbei, begrab alles, also. Da
klar, du hast nicht deinen starting Quarterback, du hast den Head Coach entlassen und so weiter und so fort, aber jetzt hast du sogar einen Losing Record.
Ja.
Als Penn State. Das ist irgendwie, also du liest den Namen und verstehst gar nicht, dass dieser 3-4 Record neben diesem Namen steht von der Schule. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ja.
Das sieht so komisch aus.
Da fragt man sich auch direkt, war das die richtige Entscheidung, Franklin hier jetzt direktionslos zu feuern? Nur weil die Fans so laut wurden und der Druck und so. Aber das ist schon hart. Dann aber auch Florida State hat gegen Stanford verloren. Castellanos war verletzt wegen einer Concussion dann so halbwegs durch im Spiel. Aber Digga, was ist mit diesen großen Schulen los? Da, wo man dachte, die sind so groß, die könnten niemals runtergehen.
Ja.
Die sind jetzt einfach bodenlos gebrochen.
Ja, das ist ja das, was wir schon ein paar Mal gesagt haben. Das macht es halt dieses Jahr einfach dann spannend. Weil die großen Schulen doch mal irgendwie federn lassen. Und nicht irgendwie, okay, du hast die Top 10 sind irgendwie unantastbar. Und danach mal gucken. Aber gefühlt hast du ja nur, so wie du schon gesagt hast, 2-3 Schulen, die halt so in Anführungszeichen unantastbar sind. Und darunter ist alles offen. So. Das ist halt geil.
Aber stell dir vor 4 Wochen, also vor einem Monat, war alles okay in Happy Valley. Da waren die Leute auch richtig happy. Sie hatten 110.000 Leute im Stadion, wide out und waren im Overtime gegen Oregon. Alles hat perfekt ausgeschaut und guck dir die Lage jetzt an.
Ja.
Ja, das ist einfach ein absolut irrer Turnaround. Dann hatten wir auch noch einfach 2 Pflichtsiege, kann man so sagen. Oklahoma schlägt South Carolina 26-7. Yep. Mateer kommt langsam wieder in seine alte Fahrt. Und Georgia Tech nach langsamen Start kommt in Fahrt gegen Duke und gewinnt 27-18.
Ich habe noch ein anderes Game, wo wir auch kurz drüber reden müssen, weil langsam finde ich die Schule schon so ein bisschen scary, muss ich sagen. Die South Florida Bulls sehen nice aus.
Ja?
Ja, also Byron Brown ist also bald richtig, ne? Und die sind jetzt von 19 auf 18 hochgesprungen, sind ja auch schon länger jetzt ranked. 6-1, 3-0 in der American. Also das ist schon. Und Byron Brown, der Quarterback, 14 von 24, 3 Touchdowns, 14 Carries, 1 Touchdown, 111 Rushing Yards.
Nee. South Florida schaut so aus, als ob das Team sein wird aus einer Mid-Major, also halt Group of 5. Die ist in die Playoffs schafft dieses Jahr, also quasi das Boise State.
Und die haben auch das Potenzial, durch diesen Quarterback einfach mal auch dann in der ersten Runde Playoffs ein Upset, einfach wirklich ein Upset hinzulegen und zu sagen, shit, die sind doch besser, als man vielleicht gedacht hat. So.
Ja, 100%.
Also die sind gerade auf dem aufsteigenden Ast und das durch den Quarterback Byron Brown. Also der ist echt, der ist am Performen.
Ja, aber lass uns mal zu einem von den 3 großen Rivalspielen gehen. Und ich mach mal direkt Roll Tide. Roll Tide. I don't give a piss about nothing but the tide, baby.
Sie leben wieder.
Ah, wo ist meine Zigarre? Ich glaube, hier wird es gleich immer im Podcast-Studio ein bisschen rauchig.
Schimpft Aline gleich, weil dann die Rauchmelder angehen. Pass auf.
Ja, ist mir egal. Dritter Samstag von Oktober, Third Saturday of October, ist die beste Zeit des Jahres. Und Alabama, man muss es wirklich sagen, die haben Belt to Ass gemacht aus Tennessee.
Yep.
37-20, aber wo das Spiel dann schon für mich entschieden wurde, war einfach dieser riesen Pick 6, den Alabama hatte.
Also, ich gerade auch mal. Ja, das.
Ich finde, das war der Moment, wo du einfach sagen musstest, ja, Spiel war vorbei.
Und was hat bitte Yonsei Pierre gemacht mit 42? 6 Total Tackles, 3 Sacks, 3 Tackles for Loss?
Ja, Digga.
Damn. Also, Alabama hatte auch einige Spieler, die so individuell performt haben. Ne? Aber ey, lass uns kurz vielleicht auch über Ty Simpson wieder reden. Haben wir schon öfter gemacht.
Ty Simpson, Heisman.
Ty Simpson ist immer noch ein Quarterback, der im Gegensatz zu allen anderen größeren Quarterbacks, wir haben drüber geredet, Carson Beck, wir haben über Nussmeier geredet und so weiter und so fort. Ty Simpson ist ein Quarterback, der war oben, hält sich oben und im Endeffekt steigert er sogar noch sein Level of Play.
Ja, weil wir haben ihn vor der Saison gelobt, dass er als Five-Star und Top-Recruit einfach geblieben ist bei Alabama. Nicht gesagt hat, ich gehe jetzt ins Transfer-Portal oder so. Ich lasse mich entwickeln und wenn es meine Zeit ist zu spielen, übernehme ich. Und das hat er jetzt getan. Und er ist der Hauptgrund, warum Alabama 6-1 steht. Und warum Alabama jetzt halt wirklich, man muss auf die schauen und sagen, ah ja, 6-1, die haben wahrscheinlich gegen ein anderes SEC-Team verloren. Nee, die haben einfach gegen Florida State irgendwie verloren und schaffen es aber jetzt halt zum vierten Mal hintereinander ein Ranked-Team zu schlagen. Ich würde ungern gerade gegen Alabama spielen.
Ja, also Alabama ist einfach auch heiß. 100%. Und es ist schon,
heiß ohne Ende.
Es war schon scary, meiner Meinung nach, und du stimmst mir bestimmt zu, das war schon scary, wie kontrolliert sie gegen die Volunteers gewonnen haben.
Ja, 100%. Und ich weiß einfach nicht. Ich weiß einfach nicht, ob es ein Team dieses Jahr geben könnte, das Alabama gerade stoppt, weil Ty Simpson spielt auf einem ganz anderen Niveau.
Ja, vielleicht Ohio State im National Championship.
Mal schauen.
Das wäre ein geiles Matchup.
Dang. Das wäre richtig geil. Aber dann kommen wir zu einem richtig geilen Matchup. Das war Notre Dame gegen USC. Und Notre Dame gewinnt 34-24. Steht jetzt 5-2, 4-1 zu Hause. Und jetzt muss man halt bedenken, okay, Notre Dame war am Anfang des Jahres 0-2. Und sie haben beide Spiele verloren gegen Top-Teams. Das war gegen Miami und gegen Texas A&M mit kombinierten 4 Punkten. Und stell dir vor, ein 4-Punkte-Unterschied und Notre Dame steht 7-0. Weißt du was? Das ist ein legit Top-Team. Die kommen jetzt wieder langsam ins Rollen und jeder wird Angst haben vor den Fighting Irish.
Ja, und überleg mal, die wären 7-0, die wären Top-5-ranked.
Mhm.
Also easy, Top-5-ranked.
Ja, easy, absolut easy.
Deswegen, also bin ich komplett bei dir. Notre Dame ist nice, war schon immer nice, aber jetzt sieht man, glaube ich, erstmal, wenn sie weiter gewinnen gegen Ranked Teams, wie gegen die Trojans, dass sie auch auf dem aufsteigenden Ast sind. Also, ich bin echt gespannt. Und ey, talking about Running Game. 228 Rushing Yards von Love, 24 Carries, ein Touchdown. Damn.
Ja, Digga, Jeremiah Love war top. Jadarian Price war top. Die haben alles richtig gemacht auf dem Boden. Und wenn Notre Dames Attacke so einfach ist, wo sie sagen, hey, CJ Carr, dreh dich um, gib ihn an Jay Love. Und er macht das Ding schon, dann kannst du dich auch sehr selbstbewusst fühlen über die nächsten paar Wochen. Und Notre Dame kann eigentlich jetzt halt in die Playoffs cruisen nach so einem Sieg.
Ja, ist die Frage, was haben die? Lass mal gerade gucken, was die noch für Matchups haben. Das interessiert mich gerade. Warte mal.
Ja, das wird ein ziemlich, ziemlich leichtes restliches Schedule.
Ja, überleg mal. Also die werden kein Spiel mehr verlieren. Die spielen jetzt noch gegen Boston College, Navy, Pittsburgh, Syracuse und Stanford.
Ja, aber Navy darfst du nicht unterschätzen. Die sind auch wieder 6-0.
Ja, aber ne, so. Boston College, Navy, ja. Pittsburgh, Syracuse und Stanford. Also ich würde mal behaupten, Schedule geht deutlich schwieriger.
Ja, auf jeden Fall. Du spielst jetzt kein SEC-Schedule oder so und dann stehst du mit 10-2 in den Playoffs.
Deswegen, also Notre Dame sehr, sehr starker Favorit, dass sie die Playoffs schaffen. Kann man schon so feststellen.
Ja, 100%. Und jetzt müssen wir über die Schule reden, über die ich gar nicht mag zu reden. In einem richtig engen Matchup und richtig geiler View. Also das Stadion schaut auch unglaublich aus. Von außen mit Sonnenuntergang und allem hat es BY Poo tatsächlich geschafft, die Utah Utes zu schlagen. 24-21 und gehen jetzt auf 7-0. Hätte ich niemals gedacht, Hansi.
Ja, das ist crazy. Ich habe dir gerade schon geschrieben, ich muss mir gerade ein Taschentuch holen, ich bin gleich wieder da. Irgendwie läuft meine Nase, ich bin ein bisschen erkältet.
Ja, mach dir keine Sorge. Aber ja, BYU gewinnt einfach dieses Spiel und diese Rivalität für 3 Jahre hintereinander. Sauber gemacht und Backmeyer als Quarterback jetzt gerade. Alles läuft für BYU und sie stehen auch weit, weit vorne in der Big 12. Haben jetzt noch Iowa State, Texas Tech, TCU, Cincinnati und UCF und kontrollieren ihr eigenes Schicksal wirklich für die Playoffs und sogar die Conference.
Also, ich bin wieder da und ich stimme dir zu.
Hätte ich nicht gedacht, dass BYU am Ende jetzt so durchdreht.
Ja, überleg mal, die sind jetzt AP-Ranked 11. Die sind fast in der Top 10.
Ja, das ist krass. Ey, ich werde trotzdem meine Hayward starten.
Ich wollte gerade sagen, ich weiß, du willst es nicht hören, aber BYU sieht auch nice aus.
Ja, ich...
Oder haben wir noch irgendein Major Game verpasst und haben es gerade nicht verpasst?
Also Oregon hat einfach wieder Pflichtsieg gefeiert, 56-10 bei Rutgers. Dann Missouri gegen Auburn war auch ein sehr enges Spiel, aber Missouri hat es am Ende gewonnen. Virginia sehr eng gegen Washington State gewonnen. Und Texas mit dem guten alten Arch Manning 16-13 gewonnen. Er war jetzt auch nicht wieder überzeugend, aber am Ende ein Sieg ist ein Sieg. Und man muss halt sagen, Texas keeps winning.
Aber ganz ehrlich, was ist mit South Carolina eigentlich los?
Ja, zu viele kleine Verletzungen. Es geht gerade einfach nicht und man kann schon krass, man kann einfach nichts finden gerade, wo die so spektakulär sind, wo man sagt, ah ja, dieses Team hat noch Potenzial für mehr. Also da war letztes Jahr einigermaßen viel mehr los.
Ja, aber ich finde es halt krass, weil, wie du schon sagst, du hast nur so diese ganzen Kleinigkeiten, die nicht stimmen, aber du hast nicht so richtig diesen großen Fehler oder dieses große X, wo du irgendwie drauf zeigen kannst und sagen kannst, deswegen funktioniert es nicht. Also es ist schon verrückt, dass die jetzt einfach 3-4 stehen, 1-4 in der SEC, so verlieren gegen Oklahoma. Klar, Oklahoma ist auch ein krasses Team, aber ich finde es irgendwie nochmal erwähnenswert, weil irgendwie finde ich es komisch auch, weißt du? Weil man bei South Carolina gerade auch Anfang der Saison hatte man so ein gutes Gefühl. Und jetzt ist es irgendwie so, jetzt bricht es halt komplett auseinander irgendwie.
Das ist schon krass. Das ist einfach eine ganz andere Sache momentan bei denen. Und mal schauen, ich mag Lenore Sellers, er wird wahrscheinlich noch ja bleiben müssen und sich weiterentwickeln müssen, dass er wirklich diesen nächsten Schritt schaffen kann, aber
ja, ich glaube, er
ist ich hätte mir mehr gewünscht von ihm eigentlich, muss ich sagen.
Ja, aber guck mal, würdest du mitgehen, dass es erst wie ein Anthony Richardson, der aus Florida gekommen ist, wo du sagst, er hat halt all das Potenzial, aber ist noch nicht, sag ich mal, erfahren genug?
Ich glaube, ein bisschen höher als Anthony Richardson, weil einfach jeder vergisst, wie wenig Spiele Richardson für Florida gestartet hat.
So 13 oder so.
Und oder was war das? Ja, sein eigener Quality Win oder sein einziger war dieser Overtime Win gegen Utah zu Hause. Und ansonsten hat er keine anderen krassen Siege gehabt.
Ja, aber ich meine nur, weil Lenore Sellers kann man vielleicht mit der Situation ein bisschen so gegenüberstellen, weil du hast halt auch, er ist ein brutaler Läufer, er hat alle Tools, die du eigentlich brauchst, aber irgendwie fehlt es dann auch einfach an dieser Erfahrung. So, und an diesem, okay, ich bin jetzt game ready. So, und kann das irgendwie, das Potenzial, was ich halt habe, auch umsetzen in Punkte. So. Deswegen, also, mal gucken, was er macht. Das finde ich auch schade, aber gut, die haben halt auch gegen Teams verloren, die halt krass sind. Ne? Die haben gegen Vanderbilt verloren, Missouri verloren, LSU verloren.
Das Schedule, das haben wir schon vorher angedeutet, war einfach so eine Schlacht. Und da konnten sie nicht durchkommen. Und das war es halt dann am Ende.
Ja, die spielen jetzt noch gegen Alabama, gegen Ole Miss, gegen Texas A&M, dann Coastal und dann Clemson. Die letzten beiden sind noch okay, aber die spielen jetzt Alabama, Ole Miss und Texas A&M, die nächsten drei. Also sehr wahrscheinlich gehen sie auch 3-7. Ist schon tough.
Ja, also.
Alright. So, haben wir noch irgendein Game oder lass uns direkt ins AP-Ranking gehen? Was sagst du? Mir fällt nichts mehr auf.
Lass uns direkt ins AP-Ranking gehen. Also, wer hätte...
Was ist dein Überraschungs-Mover of the Week?
Mein Überraschungs-Mover of the Week.
Ob wirklich unten oder dann nach oben, ist komplett egal. Aber wer überrascht dich von wo er war und wo er jetzt steht?
LSU. LSU, dass die noch auf 20 stehen, finde ich eine Frechheit. Weil LSUs einziger Quality-Sieg war am Anfang der Saison. Und am Anfang der Saison war Clemson Vierter ranked, okay? Clemson mittlerweile steht 3-4, 2-3 in der ACC und ist kein gutes Football-Team. Und das ist der Quality-Win von LSU. Die haben gestruggelt gegen Louisiana Tech. Die haben gegen Florida knapp gewonnen. Gegen South Carolina knapp gewonnen. Die haben halt einfach sich noch nicht irgendwie beweisen können. Und jedes Mal, wenn sie ein gutes Footballteam spielen, verlieren sie. Wie zum Beispiel gegen Ole Miss oder gegen Vandy. Mhm. Und LSU, dass die noch ranked sind, finde ich eigentlich eine Frechheit. Weil jetzt spielen sie dann gegen Texas A&M. Dann gegen Bama und am Ende der Saison gegen Oklahoma. Ich kann es sehen, dass die 7-5 gehen und dieser ganze Talk von National Championship, dies und das, vor der Saison einfach eine große Art und Weise ein Witz war.
Ja, gehe ich mit. Also trotzdem, man muss festhalten, sind ja von 10 auf 20 runter. Also sind 10 jetzt runtergegangen. Ich finde, man könnte vielleicht auch den Case machen, war eh krass, dass sie noch auf 10 ranked waren.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Also ich finde 10 runter fair, aber ich finde es halt krass, dass die vorher noch auf 10 waren. Vielleicht kann man so, weißt du?
Ja, also, dass die auf 10 waren, okay, mit 5 und 1 kannst du das vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Du hast eine hässliche Bertha gelegt oder nicht mal gelegt. Du hast einfach gegen Ole Miss verloren. Ein sehr gutes Team. Verstehe ich, aber jetzt schaut es einfach schlechter und schlechter aus, ja, dass LSU noch drin ist.
Aber du hast ja trotzdem dein Argument, dass du gegen Clemson am Anfang gewonnen hast, dein Statement-Sieg, was aber eigentlich nicht mehr viel wert ist. So. Weißt du, deswegen hat es.
Genau.
Deswegen ist halt 10 trotzdem, war trotzdem hoch, sag ich mal. War vielleicht noch okay, aber trotzdem obere Grenze, sag ich mal, wo man sie hätte packen können. So meine ich. Alright, aber lass uns mal. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, Vanderbilt finde ich brutal. Jetzt gegen den Sieg, wir haben ja gerade über LSU geredet, haben gegen LSU gewonnen, jetzt 6-1. In der SEC sind jetzt Top 10 ranked. Übelst geil. Miami natürlich auf 7, also 7 runter, jetzt auf 9. Weiß ich nicht, findest du das gerechtfertigt? Weil das ist noch für mich so ein kleiner Head-Scratcher, wo ich so, weiß ich nicht. Du verlierst gegen Louisville und du legst so ein fettes Ei. Klar, war es ein hässlicher Battle und man kann es irgendwie abhaken. Aber wenn die jetzt nochmal irgendwie so ein Spiel so verlieren sollten, dann müssen sie ja richtig droppen.
Ja, hundertprozentig. Aber ich sehe halt, okay, Louisville jetzt ranked 19. Die haben ganz knapp gegen Virginia verloren, der 16. gerankt ist. Und jetzt kannst du also sagen, okay, das sind zwei Teams, die sehr nah aneinander liegen. Hätten die das Spiel nochmal gespielt, dann gewinnt zwar wahrscheinlich Louisville. Also das ist halt eher so von, okay, Miami hat jetzt gegen ein Team verloren mit Louisville, das vorher 4-1 stand, das sehr gut ist, das unterbewertet war. Ja, verlieren das Ding, aber am Ende kann ich es halt nachvollziehen, dass die nur noch auf 9 sind. Das ist nämlich ein Top-Team. Die haben so gespielt und wenn die wirklich so ein schlechtes Spiel brauchen, um dann auch trotzdem knapp zu verlieren, dann kann ich deshalb nachvollziehen, dass sie in den Top 10 bleiben.
Alright, haben wir sonst noch irgendwas krass Erwähnenswertes? Ich meine, Indiana haben wir schon gesagt, Vanderbilt haben wir gesagt, LSU haben wir drüber geredet.
Texas einfach an 22 zu sehen, ist schon ein bisschen, muss man sagen. Vor allem, die schlagen Oklahoma. Oklahoma geht einen Spot nach oben und Texas droppt einfach ein.
Ja, stimmt. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber ja, das ist krass. Die waren ja vorher sogar auf 21.
Ja. Nee, ich finde da alles okay, weil jetzt, wenn du momentan es anschaust, also das College Football Playoff Picture, Dann hast du Ohio State, Indiana, A&M, Alabama, Georgia, Oregon, Georgia Tech, Ole Miss, Miami, Vanderbilt, BYU und South Florida in den Playoffs momentan. Und das erste Team, das nicht drinnen wäre, wäre Notre Dame. Momentan. Natürlich, die SEC wird sich alle gleich abschlachten, weil die alle gegeneinander spielen. Und darauf bin ich auch ein bisschen heiß. Und da muss ich halt ganz, ganz ehrlich erwähnen, dass die Top 6 Teams einfach beide von der Big Ten und der SEC kommen, ist überhaupt keine Überraschung.
Ja, nee, bin ich bei dir. Alright, wollen wir in die Preview gehen? Ah nee, warte. Stopp. Wir haben noch die Top Performer of the Week. Und wir wollten ja so ein bisschen über die europäischen Jungs reden. Erstmal wieder Shoutout an den Kollegen Egger, der uns ja immer hier versorgt mit der perfekten Overview. Weil ich gehe mal direkt rein. Ich habe natürlich dabei gecheckt, aber wieder geile Stats hier. Und zwar, wir müssen unbedingt über einen deutschen Running Back reden, der gerade durchdreht. Und man muss wirklich sagen, durchdreht. Duncan Brune oder Brune, wie man auch immer ihn dann ausspricht. Weißt du, wie man ihn genau ausspricht? Ich höre beides immer, aber in Amerika ist halt
Brune, sagen die.
Genau, in Amerika ist Brune, aber dann müsste es theoretisch in Deutsch Brune sein, wie auch immer. Bei Ohio 2 Touchdowns, 126 Rushing Yards, 10 Receiving Yards.
Sheesh.
Ey, Duncan hat abgeliefert. Das ist nice. Kannst du sehen, dass er nächstes Jahr transfert zu einer größeren Schule?
Mit so einer Könnte ich auf jeden Fall sehen. Also, wenn er leistet halt so eine Performance länger und länger und er könnte den Sprung schaffen zu einem Team, das jetzt so einen Running Back braucht, wo er ein Jahr quasi das spielen kann und dann sagt, hey, ich versuche den nächsten Schritt zu wagen. Also das kann so ein Domino-Effekt werden von ihm, wenn er jetzt halt die konstanten Leistungen weiterhin so zeigt. Da bin ich sehr gespannt für ihn.
Guck mal, vielleicht kurzer Overview. Duncan Brune kommt aus Köln, haben wir schon mal gesagt, aber hat jetzt diese Saison schon, und das ist schon krass, das war mir gar nicht bewusst, 71 Carries, 367 Rushing Yards, 6 Rushing Touchdowns und 5,2 Yards Average pro Lauf.
Das ist nice. Er kommt jetzt mehr und mehr rein, also ich mag das auch sehr.
Das ist nice. Also Leute, auf jeden Fall die Ohio Bobcats verfolgen, denn da zockt gerade ein deutscher Running Back, der durchdreht. Und dem muss man wirklich mal ein bisschen Liebe geben hier. Aber wir haben noch ein paar andere. Lass uns reingehen. Erst einmal Alex Honig, Tight End bei UConn. 2 Receptions wieder für 55 Yards, auch geliefert. Dann hatten wir noch Bruno Dahl. Ich bin immer irgendwie, dass ich das Englisch aussprechen will, wenn man das nur auf Englisch hört. Aber Bruno Dahl bei Akron. 1 Sack for Loss, 4 Tackles. Dann bei Texas Hero Kanu. Hatten wir auch schon mal drüber geredet, der Defensive Tackle. 1 Forced Fumble, 0,5 Tackle for Loss, 4 Tackles. Und bei South Carolina Justin Okoronkwo, der Linebacker, auch der deutsche Linebacker, also nicht, sind ja alles Deutsche, die ich gerade vorlese, 6 Total Tackles. Also wir hatten ein paar Baller wieder aus Deutschland, die richtig abgeliefert haben. Das ist geil.
Ja, ey, die deutschen Jungs, die drehen durch.
Es wird mal wieder Zeit, dass wir einen deutschen Draftpick haben, ey. Ich hab Bock.
Hey, wir brauchen das.
Nice. Alright, so, lass uns in die Preview gehen, Dominik. Was gibt's für geile Games in Woche 9? Lass uns reingehen.
Das College Football Game Day Committee hat sich entschieden, dass sie nach Nashville gehen zu dem Ranked Matchup zwischen Missouri und Vandy. Das finde ich eigentlich geil, weil für Missouri ist das halt wirklich so, die stehen 6-1, jetzt könnten sie einen Quality Win hier in der SEC holen, nachdem es gegen Bama nichts wurde. Könnten sie jetzt so Vandy schlagen und sich hochklettern. Vandy natürlich mit jetzt noch einem Ranked-Sieg wäre dann 7-1. Das wäre auch unglaublich von deren Seite aus. Pavia jetzt momentan in den Heisman-Talks. Da bin ich sehr gespannt, ob er diesen Hype mitnehmen kann und Missouri dann auch schlagen kann. Also das ist ein sehr interessantes Matchup. Aber halt auch krass, dass Game Day, weil die versuchen ja nicht immer zu den gleichen Orten zu gehen, das nehmen musste, weil das bessere Matchup für das Wochenende finde ich eigentlich zwischen Ole Miss gegen Oklahoma.
Ist auch geil, ja. Aber ich finde, weiß nicht, ich finde beides geil, aber wenn ich mich entscheiden müsste, was ich gucke, würde ich, glaube ich, auch sogar Vanderbilt gegen Missouri gucken.
Echt? Oh, ich finde Ole Miss gegen Oklahoma ein geiles Spiel einfach.
Ja, also beide sind brutal. Wir stellen gerade zwei brutale Games gegenüber. Hätte ich aber die Wahl und dürfte nur eins von beiden gucken, dann wäre ich, glaube ich, sogar bei Vanderbilt gegen Missouri.
Ja, aber wärst du dann bei diesem Spiel, weil das ist später, also du kannst es natürlich dann separat alleine gucken, aber Texas A&M zu Gast bei LSU.
Das ist auch geil. Ah, das ist halt das späte Spiel, ne? Das ist ja um 1:30 Uhr, ja, glaube ich.
Ja. Ja.
Auch ein geiles Game. Und das, by the way, ist auch auf The Zone. Also LSU gegen Texas A&M, könnt ihr live auf The Zone gucken.
Ja, das
haben wir schon ein paar
das
Mal
Spiel erzählt. Ist einfach.
Ich brauche dann nur einen Account bei The Zone, habe dann ja diese jeweils immer 10 pro Woche 10 NCAA-Games kostenlos. Deswegen, also das ist auf jeden Fall am Start. Leider nicht so viele geile, ich war nämlich gerade schon drin hier bei The Zone, nicht so viele geile Spiele am Samstag oder halt zu Zeiten, die man gut gucken kann. Sehr, sehr viele kleine Colleges dieses Wochenende, die The Zone anbietet, aber auch mal cool. Gehe ich am Ende nochmal genau drauf ein, aber da reden wir nochmal kurz über alles, was da live zur Verfügung steht für euch. Aber lass uns kurz nochmal weitergehen. Ja. Wir haben schon ein paar geile Games angesprochen. Was gibt's noch?
Ja, wir haben natürlich BYU auswärts bei Iowa State. Das ist so ein Spiel, wo ich sehe, wie BYU eine Falle hat. Iowa State irgendwie mit zwei komischen Niederlagen, aber trotzdem ein gutes Team, erfahren haben sie schon.
Ja.
Das ist so ein Trap-Game, aber ich glaube, BYU müsste das eigentlich gewinnen. Aber dann so Texas auswärts bei Mississippi State. Mississippi State ist desperate, die brauchen irgendwas. Texas-Offensive geht kaum mit Arch. Da könnte ein Mississippi State ein Upset schaffen. Und als letztens Michigan gegen Michigan State finde ich auch einfach ein geiles Spiel.
Ja gut, das ist immer geil. Michigan gegen Michigan State. Brutales Game, was auch noch ein geiles Game ist, meiner Meinung nach. Jetzt nochmal Miami angucken. Miami spielt jetzt zu Hause gegen Stanford. Deswegen, da bin ich gespannt, was die im Hard Rock Stadium machen können, weil nach so einer Niederlage willst du ein Bounceback-Game haben und gegen Stanford sollte man das schaffen können. Aber mal angucken, wie jetzt Carson Beck performt nach so einer Performance mit 4 Interceptions. Also da bin ich auch gespannt, was er da macht. Das ist Sonntag, von Samstag auf Sonntag Nacht um 1. Auch ein geiles
Spiel. Aber da hat Tua turned the ball over richtig zugeschaut bei Carson Beck, weil er hat es auch genauso gemacht.
Die inspirieren sich gegenseitig, glaube ich. Was
die Miami QBs hier haben gegnerischen Ball geben und sie, dies und das. Aber
wenn du
ich bin einfach
hast,
gespannt.
Oder hast du noch was? Dann würde ich gerade kurz durch die Zone noch gehen, damit wir da die Infos da lassen.
Ich finde, das ist ein gutes Slate für dieses Wochenende. Auch wieder, also zu jeder Uhrzeit halt geile Spiele. Wir haben dann auch noch Utah State gegen New Mexico. Mhm. Ist für mich ein interessantes Spiel. Einfach weil Utah State eine Niederlage in der Conference, aber könnte sich jetzt halt so wieder etablieren, dass sie am Ende ganz groß mitspielen könnten. Boise State schaut da wieder absolute haushohe Favorit gerade in der Conference aus. Das wäre natürlich was, auf das ich ein Auge setze. Alabama gegen South Carolina, das ist auch nicht so ein Spiel, das du einfach abhaken kannst. Da muss Alabama erstmal rüber und es gewinnen.
Und auch geil, Wyoming hat noch Border War. Also Colorado State gegen Wyoming. Da geht es wieder um den Schuh, das ist ja diese Trophäe, dann bei dem Border War. Das war krass, vielleicht eine kurze Side-Story. Als ich bei Wyoming war, dann auch 2019, das ist ja immer abwechselnd bei Colorado State oder bei Wyoming. Jetzt dieses Jahr wieder in Wyoming, also in Laramie, im War Memorial Stadium. Und das ist geil, weil du hast bei Colorado State ja auch so eine, ist das Army? Ich glaube, es ist Army Base. Bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, es müsste Army auch sein. Und dann marschieren die wirklich von Colorado State nach Wyoming, also nicht die ganze Strecke, aber so symbolisch, sage ich mal, und marschieren dann halt mit deren Troop wie so eine Parade in Laramie ein, so, zu diesem Border War. Das war echt ganz geil. Also schon coole Aktionen, die da machen. Deswegen auf das Game bin ich auch gespannt. Das ist noch Sonntag, also Sonntagmorgen, Sonntagnachts, von Samstag auf Sonntag 1:30 Uhr. Also das ist auch noch natürlich ein Spiel, worauf ich ein Auge habe. Wird auch geil. So, lass uns mal kurz zu The Zone kommen. Wie gesagt, ihr könnt auf jeden Fall da Games frei schauen, was natürlich brutal ist. Aber diese Woche ein paar kleinere Games. Ich fange mal an. Von Dienstag auf Mittwochnacht, also heute schon, kann man ja schon ein Game gucken. Da ist es auch auf The Zone, nämlich Florida International gegen Kennesaw State. ist auf DAZN frei verfügbar. Dann von Mittwoch auf Donnerstag Nacht um 1 Uhr Delaware gegen Middle Tennessee State. Kann man auch gucken auf DAZN. Und von Donnerstag auf Freitag Nacht um 1 Uhr Georgia State gegen South Alabama. Also ein paar kleinere Schulen, aber ich glaube ganz geil, wenn man jede Nacht, falls man Bock hat, falls man mal nicht schlafen kann, ist immer irgendwas live auf DAZN. Dann von Freitag auf Samstag um 1 Uhr Charlotte gegen North Texas. North Texas haben wir eben schon drüber geredet. Momentan high-scoring offense, also auch vielleicht ein cooles Spiel zu gucken, aber natürlich nachts. Dann auch von Freitag auf Samstag 1:30 Uhr Virginia Tech gegen Cal. Auch geiles Game. Und dann, was man gut gucken kann, Samstagabend 18:45 Uhr Arkansas gegen Auburn ist auf DAZN live verfügbar. Und die nächsten drei Spiele finde ich brutal. Die sind leider nachts, aber brutal. Von Samstag auf Sonntag um 1 Uhr Miami gegen Stanford. Können wir gucken. Dann hast du LSU at Texas A&M. Ich sehe gerade hier, dass Miami at Stanford falsch rum ist. Die spielen ja in Miami, oder?
Ja, die spielen in Miami.
Ja, weil hier steht, bei DAZN steht Miami at Stanford. Das ist falsch rum. Egal, dann LSU at Texas A&M haben wir noch von Samstag auf Sonntag 1:30 Uhr. Und Utah at Colorado. Samstag auf Sonntag 3:15 Uhr. Aber es ist krass, mir fällt gerade auf, wie oft DAZN Colorado zeigt. Also die Buffaloes werden irgendwie jede Woche gefeatured. Ich weiß nicht warum.
Wegen Dion.
Ja, vielleicht.
Wo jetzt Leute auch ein bisschen so rumspekulieren, sollte Florida State mit Norvell sich trennen, dass Dion vielleicht zu seiner alten Alma Mater zurückkehrt.
Auch geil. Das wäre auch geil. Also ich bin so ein bisschen Colorado-Fan. Das war immer so meine erste Uni, die ich damals auch geil fand, wo ich auch eigentlich hin wollte. So durch so Highschool-Story wegen so Denver und so.
Ja, du wechselst von Ole Miss zu LSU nein, zu Colorado, Sachen.
Als ich 2014 in Denver war, fand ich halt Colorado direkt cool, aber als ich das Stipendium 2019 mich entscheiden musste, konnte ich Colorado nicht angeben. Und dann war halt Ole Miss und an LSU die beiden Schulen, die ich Top 1 und 2 hatte. Aber allgemein von damals, die erste Uni, die ich cool fand in Amerika, war halt Colorado. Weißt du, was ich meine? Aber die konnte ich dann leider nicht wählen. So. Deswegen war die dann halt raus. Und dann war es halt LSU und Ole Miss, so wo ich halt Bock drauf hatte. Und dann ist es Wyoming geworden. Stark.
Ja. Ich habe noch eine Statistik, die ich erwähnen wollte ganz am Anfang. Und das ist eigentlich, es fühlt sich krass an, weil so viele Coaches ja gefeuert wurden, vor allem Big Names, aber dann halt auch so bei kleineren Schulen, wie zum Beispiel in Jay Norvell bei Colorado State. Es gab diese Saison schon 9 In-Season-Headcoaches, die gefeuert wurden.
Das ist viel, oder? Das kommt mir gerade sehr viel vor.
Das kommt nicht nur sehr viel vor, das ist sogar ein Firing weniger als der Rekord. Weil der Rekord steht momentan bei 10 und der kam in 2011.
Krass, und wir haben noch ein paar Wochen.
Ja,
also
wir haben jetzt noch
10 machen wir bestimmt voll dann, würde ich sagen.
Ja, also ich bin sehr gespannt, ob wir das noch voll kriegen. Aber das war eine Statistik, die mir aufgefallen ist, die ich eigentlich auch noch sagen wollte. Das ist krass. Und ja, ich bin einfach gespannt, was jetzt die nächsten paar Wochen alles passiert.
Na Mann, wir sind hyped. Wir hoffen, ihr seid genauso hyped. Wir packen euch das AP-Ranking nochmal natürlich in die Shownotes, damit ihr da direkt Access zu habt. Ich packe euch auch mal das Player-Profile von Duncan Brune von den Ohio Bobcats auch in die Shownotes. Da könnt ihr den mal auschecken, wie er so bisher performt hat in seiner Sophomore-Season. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Und die letzten Worte hat wie immer der Dominik.
Class is dismissed.